Liebe Brüder und Schwestern, heilsgeschichtliche Perspektiven im Nahostkonflikt. Erlauben Sie mir bitte, dass ich zwei Vorbemerkungen mache. Die eine betrifft die Erwartung von Bruder Beierhaus, als er mich ersucht hat, diesen Beitrag zu leisten, ich solle die schwäbische Erkenntnis, die Erkenntnis des schwäbischen Pietismus im Blick auf die Heilsgeschichte hier mit einbringen. Es hat sich in der Tat ausgewirkt, die Arbeit von Johann Albrecht Bingel und seiner Schüler aus der Zeit von vor 250 Jahren, die nach der Orthodoxie nun davon abgehen, mehr oder weniger die Bibel als Belegstellensammlung zu behandeln für bestimmte Themen der Dogmatik, sondern sie wieder als Ganzes zu nehmen, sie wieder in ihrem Zusammenhang mehr zu lesen. Und da haben sie nun eben erkannt, den großen Plan Gottes in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, nachdem er auf sein großes Ziel zuschreitet, bis das Gott wird sein, alles in allem. 1. Korinther 15, sie sprachen von der Haushaltung Gottes, sie sprachen von der Ökonomie Gottes. Es ist jenen Männern geschenkt worden, das nun so in die Gemeinden hineinzutragen, dass auch die Gemeinden das nun aufgenommen haben und darin gelebt, speziell eben im schwäbischen Pietismus. Ein Beispiel, in den 30er Jahren bin ich als junger Mann ein Zeuge eines Gesprächs geworden zwischen einem guten Theologen, einem Mann, der klar zu Beginn in der Kirche stand, für diesen Dienst nicht sehr dankbar war, mit einem Bauern, der redender Bruder in der altpietistischen Gemeinschaft ist. Das sind ja Laienbrüder, auch nicht hauptamtliche Prediger mit irgendeiner Ausbildung. Und der Pfarrer hat gesagt, die Gemeinde Jesu, die Kirche Jesu Christi, hat die Nachfolge des alttestamentlichen Gottesvolkes Israel. Und dann hat sofort dieser Bauer gesagt, aber Römer 11. Und ich war einfach verwundert, wie er dieses Kapitel weitgehend auswendig konnte. Nicht nur so einige Sätze, Gabe und Berufung können ihn nicht gerühren, und dass also das ganze Israel gerettet werde. Er hatte von der Schrift her, von diesem Gesamtduktus her, auch nicht nun eben in dieser Frage und ist von daher eingetreten dafür, dass man sich auch um die Juden kümmere, die jetzt eben verhaftet werden und nicht ein paar Leute der bekannten Kirche, die auch im KZ saßen. So auch, als ich heimkam, einmal im Urlaub und das mehr durchgesickert war, dass mindestens die Juden verfolgt wurden, es war nicht bekannt, dass sie in so großer Zahl getötet wurden. Da sagte eine Frau aus der gleichen Gemeinschaft zu uns jungen Leuten, da seht ihr's wieder, wie nah wir eigentlich bei den Juden sind. Die sind unser älterer Bruder, zunächst kommen jetzt die dran und dann kommen wir dran. Es ist die Feindschaft gegenüber dem einen Bundesgott Israels, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, die trifft und dann uns treffen wird. Wir sollten viel mehr zusammenrücken. So eine schlichte Bauersfrage. Noch einmal, das ist nun so aufgenommen worden und eben aus diesem Erbe oder von dieser Erkenntnis her nun weiter verlängert hinein ins Feld möchte ich einige Dinge vortragen. Eine zweite Vorbemerkung. Es ist ein Unterschied, ob wir einem Menschen eine Auskunft darüber geben, wie er ewig gerettet wird. Da können wir mit absoluter Gewissheit antworten. Denn dazu brauchen wir nur das untrügliche Gotteswort. Hier dagegen in diesem Thema heilsgeschichtliche Perspektiven im Nahostkonflikt, wo es nicht abgeht ohne eine gewisse Geschichtsdeutung, können wir nur tastend reden, weil wir sozusagen neben die aufgeschlagene Bibel, die aufgeschlagene Zeitung legen müssen und eventuell dann im Sinne etwa einer Frage nur sagen können und müssen, könnte nicht dies, was da in der Schrift gezeigt wird, im prophetischen Wort, nicht dies und dies sein an Entwicklungen und Ereignissen, aber mehr nur im Sinne der Fragestellung des Anstoßes zum eigenen Nachdenken. Und dennoch meine ich, wir können nicht ganz schweigen, eben um unsere Gemeinden unter Umständen wachsam zu erhalten, vielleicht in bestimmter Richtung wachsam zu erhalten und um ihnen auch die rechten Akzente zu geben in dem, was sie nun zu tun haben. Wir werden nicht ganz darauf verzichten können, auch davor zu bewahren, dass irgendwann die Gemeinde Jesu beirrt wird. Es geschieht uns nichts Sonderliches. Wir wundern uns über diese Dinge nicht. Im Gegenteil, wenn dieses geschieht, so erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Aber noch einmal, wir dürfen nicht zu vollmündig, wir dürfen da nicht zu sicher reden. Wieder ein drittes Beispiel ebenso aus dem schwäbischen Pietismus. Ich versichere Ihnen aber das letzte, aber vielleicht das eben noch. Das war im Jahr 25, wenn ich mich recht erinnere, ich war ein Junge, da hat in meinem Heimatdorf einer evangelisiert, es war gut, aber er hat hier mit einer gewissen Securitas Dinge vorgetragen im Blick auf endzeitliche Entwicklung damals nach dem Ersten Weltkrieg. Meine Mutter fragte, ich stand auch dabei, eine Nachbarsfrau, eine alte Bäuerin, die auch zur Stunde ging. Anna, was sagst jetzt du dazu? Und die hat gesagt, es ist gut, es ist richtig, nur der Mann hat einen Ton zu hoch angestimmt. Sie verstehen, einen Ton zu hoch angestimmt bei seinem Lied, das heißt, er hat zu sicher geredet, so können und dürfen wir da nicht reden. Es ist mir ein Anliegen, dass wir nicht von Perspektiven in Spekulationen hineingeraten und ich hoffe nicht, dass Sie den Eindruck haben, dass ich diesem Fehler verfallen werde. Dies die beiden Vorbemerkungen. Und nun möchte ich hoffe es zügig zu können, 10 Fragen. 10 Punkten, 10 Fragen beantworten und dann die Schlussfrage, was haben wir zu tun? Die erste Frage, hat denn der weltliche Staat Israel überhaupt etwas mit dem zu tun, was im Blick auf Israel in der Schrift gesagt wird? Hat es überhaupt etwas zu tun? Vor kurzem hat ein Landesbischof einer evangelischen Kirche in Deutschland diese Frage rundweg verneint. Freunde, ich möchte Sie bejahen. Das ist Israel. Nur eben in einer bestimmten Phase seiner Entwicklung. Auf einem bestimmten Abschnitt seines Wegs. Und das, obschon nur ein Teil des Judenvolkes in dem Land Israel ist, auch nach der babylonischen Gefangenschaft und Zerstreuung ist ein Rest heimgekehrt. Jesaja 6, wir haben dieses Wort ja gehört, ein Rest kehrt heim, so sollte Jesaja auch seinen Sohn heißen. Kapitel 7 im Jesaja-Buch. Auch jetzt nach der römischen Gefangenschaft und Zerstreuung gibt es da nun diesen repräsentativen Teil Israels, in dem sich Heilsgeschichte fortsetzt. nach meinem Eindruck in dem Tag Gott Heilsgeschichte fortsetzt. Israel auf einem bestimmten Wegstück. Das ist die zweite Frage. Was ist denn das für ein Wegstück heute? Was ist denn das für eine Phase heute? Liebe Freunde, wir sehen uns dem prophetischen Wort Hesekiel 36 und 37, dass Israel, wenn Gott mit ihm weitermacht, in zwei Stufen erneuert wird. Zunächst die äußere Sammlung und Wiederherstellung und dann die innere geistliche Erneuerung. Das sind dort zwei Stufen. Kapitel 36, zuerst grünen die Berge und dann grünen sozusagen die Herzen. Kapitel 37, zunächst kommen die noch zerstreuten Totengebeine zusammen zu Leibern, die aber noch unbeseelt sind. Es erfordert ein zweites Reden des Propheten in Hesekiel 37, dass dann diese Leiber auch belebt werden. Dass diese Leiber belebt werden, Hesekiel 37, Vers 14, ich will meinen Geist in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Freunde, da verwundert uns nicht, dass dieses Israel heute in seiner großen Mehrheit noch die Decke vor den Augen hat. Das ist jetzt noch nicht dran. Da verwundert uns nicht, dass ihnen noch ihren Arm, ja Fleisch für ihren Arm halten. Dass sie noch nicht der Einladung in Gottes Wort folgen, es ist gut auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen, auch nicht auf die Menschen, die sie selber sind. Das macht einerseits, dass wir nicht alles glorifizieren, was dieser Staat tut, wie es manche tun. Das bedeutet aber auch andererseits, dass wir mit ihnen Geduld haben und jetzt nicht alles von ihnen erwarten. Das gibt uns den langen Atem, den Gott mit diesem Volk hat. Eine dritte Frage. Vielleicht denkt nun mancher von Ihnen, ja, ist denn das überhaupt so ausgemacht, dass diese Staatengründung etwas zu tun hat mit der endzeitlichen Entwicklung, dass da Israel wieder versammelt wird in seinem Land, so nach Daniel 12, wenn das heilige Volk, wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, dann wird das alles geschehen, dass das etwas zu tun hat mit dem, was in Aussicht gestellt wird, auch mit Lukas 21, Vers 24. Sie werden zerstreut unter alle Völker, Jerusalem wird zertreten von den Völkern, bis dass die Zeit der Völker erfüllt ist, also die Fülle der Völker eingegangen ist. Ist denn das ausgemacht? Ist das nicht vielleicht ein paar kochbar Versuch, ein rein menschlicher, der keine Bestätigung von Gott hat? Ich möchte sagen, liebe Freunde, ja, das könnte auch sein. Wir dürfen nicht zu sicher reden. Und dennoch meine ich, nicht nur, weil Gott da seine Wunder getan hat, ich denke schon an die Tatsache, dass in den letzten Jahrhunderten über weite Teile Israels es gekommen ist, wie ein Zugvogel ins Stil. Und dann dieses Volk aller Erwartung zuwider gegen eine vielfache Übermacht standhalten konnte in inzwischen vier Kriegen. Sondern ich denke auch daran, dass andere Entwicklungen, liebe Freunde, dass andere Entwicklungen offenkundig endzeitlicher Art sich anfangen, aus dem Nebel der Zukunft abzuheben. Ich denke an den Stand der Weltmission. Matthäus 24, Vers 14, das Evangelium wird verkündigt werden allen Völkern zu einem Zeugnis über alle Völker und dann ist das Ziel erreicht. Nicht, dass alle einzelnen Menschen das Evangelium erfahren, wird dort gesagt, sondern alle Völker, auch unter Umständen durch einen kleinen repräsentativen Teil, sind erreicht. Und das ist heute in einer Zeit, in der wesentliche Teile des Neuen Testaments in 1600 und noch mehr Sprachen übersetzt sind und auch gedruckt, gelesen, verkündigt werden und mehr auch aus allen Völkern Menschen gesammelt werden, was auch ermöglicht ist durch das gewaltige Umgerührtwerden der Völker im Sinne von Offenbarung 7 aus allen Völkern und Sprachen und Nationen. Das ist auch etwas, was sich so abhebt aus dem Nebel der Zukunft. Und auch das andere. Ihr müsstet gehasset werden von allen Völkern. Um meines Namens willen, Matthäus 24, Vers 9. An der Schwelle zu unserem Jahrhundert, so hat uns einmal Herr von der Ropp, ein bayerischer Diplomingenieur, erzählt, sie waren da in einem Casino beieinander, die jungen Studenten in Berlin in der Nacht vom 31. Dezember 1999 zum 1. Januar 1900. Sie haben Papierschlangen durchs Zimmer geworfen, haben die Sektkorken gegen die Decke knallen lassen und haben gesagt, so und jetzt ist das Jahrhundert des großen Fortschritts. Wir werden noch einmal so dumm sein und aufeinander losgehen. Gemeint war Krieg führen. Wir werden noch einmal so dumm sein und einen anfeinden wegen seines Privatvogels. Gemeint war der Glaube. Lass sie glauben, was sie wollen, wenn sie nur bezahlen, was sie sollen. Und eben dieses Jahrhundert der angeblichen Toleranz hat mit sich gebracht, dass weltweit wie in kaum einem anderen Menschen verfolgt, bedrängt, entrechtet wurden, getötet, eben um der Glaubensüberzeugung willen, im Zusammenhang damit insbesondere auch, dass die Weltanschauungsmächte aufkamen, die den Totalitätsanspruch erhoben haben und sich absolut nicht begnügt haben, eben wenn sie nur bezahlen, was sie sollen. Sie wollten den Menschen ganz mal braun, mal rot, die Couleur wechselt, aber ein Jahrhundert der Weltanschauungsmächte. Dann endlich auch dies, dass die Anomia, die Gesetzlosigkeit rund um den Erdball, das ist ja nach Matthäus 24, Vers 12, Kennzeichen für die Endzeit. Die Gesetzlosigkeit, Anomia, wird in Überhand nehmen und deshalb wird die Liebe im Fühlen erkalten und 2. Korinther, im 2. Thessalonicher 2, Vers 3 heißt der Antichrist, der Mensch der Anomia. Gewissermaßen wie die Spitze einer großen Pyramide von Anomia, von Gesetzlosigkeit. Die Alten haben dazu gesagt, etwa Tholuck im letzten Jahrhundert, dass das kennzeichnend sein werde, dass unter Christen die Freiheit vom Gesetz verwechselt werde mit Gesetzlosigkeit. Das heißt, die Freiheit davon, dass der heimkehrende, verlorene Sohn erst eine Vorleistung erbringen müsse, was Evangelium, gute Nachricht ist, dass er angenommen wird, dass wir angenommen werden, voraussetzungslos, dass diese Freiheit vom Gesetz, frei von einer Sollerbringung, dass sie verwechselt wird mit einer unbiblischen Gesetzlosigkeit, im Bild dieses Gleichnisses gesprochen, dass der heimgekehrte Sohn nun auch im Vaterhaus bleiben will und handeln will, wie vor dem bei den Schweinen und bei den Dirnen. Auch in der Christenheit, das ist ja unsere Not, und nicht zuletzt dagegen hat sich unser Wächterruf genannt, gewandt, ist heute die große Not, und zwar weltweit. Karl Hartenstein hat gesagt, will einmal diese Entwicklungen, die regional längst vorhanden sind, universal werden, dann sei das ein Zeichen endzeitlicher Entwicklung. Er sagt das zu Offenbarung 3, Vers 10 von der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis. Noch einmal, von daher, weil anderes auch sich so aus dem Nebel der Zukunft abzuheben beginnt, von daher meine ich, dass diese Einwanderung und diese Staatsgründung nun in der Tat eben zu tun habe mit dieser endzeitlichen Ankündigung und Verheißung im Blick auf Israel, das erstaunlich wieder zum Volk geworden ist, das seinen Staat hat und das auffallendste Zeichen, das alte Hebräisch nach Jahrtausenden wieder zur lebenden Sprache geworden ist, von Müttern ihren Kindern gelehrt. Aber nun die vierte Frage. Aber müsste Israel, will es, dass Israel Gottes ist, nicht viel unangefochtener in seinem Land leben können? So wird gesagt. Will es doch, dass Israel Gottes ist, und dann wird zitiert, Jesaja 32, Vers 18, mein Volk wird in Häusern des Friedens wohnen, in stolzer Ruhe. Aber, liebe Brüder und Schwestern, dieses Wort steht in einem anderen heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Das steht an einem anderen Ort, nämlich dann, wenn auch die zweite Stufe erreicht ist, Vers 15, also vor diesem Wort schon steht in Kapitel 32 im selben Kapitel, von dem Geist, der ausgegossen wird. Es ist wichtig, und das war eben ein Anliegen von Johann Albrecht Bengel, dass man die biblischen Worte lässt an ihrem heilsgeschichtlichen Ort. Das ist mir aufgefallen damals nach der Weltkirchenkonferenz in Uppsala, Bruder Bayerhaus, ich habe ihn bei dieser Gelegenheit überhaupt erst kennengelernt, hat uns sehr überzeugend und eindrucksvoll darauf aufmerksam gemacht. Leitwort war, siehe, ich mache alles neu. Aber kein Wort in den Verlautbarungen, dass das nach allem Handeln der Menschen allein Tat Gottes ist. Offenbarung 21. Man hat getan, als ob das heute geschieht, und dann wurde gesagt, was Gott heute tut, das tut er durch uns, also Ärmel hoch, jetzt geht's los, wir machen alles neu. Und damit hat eine so verhängnisvolle Entwicklung begonnen, oder sie ist in Erscheinung getreten, eine Linie nach oben gekommen, die uns heute noch so ungeheuer beschäftigt. Nein, gerade anders ist es, wenn Israel wieder gesammelt ist in seinem Land. Sacharja 10 steht von dieser Wiedersammlung, Kapitel 10, 6, 8 und 10. Dann aber steht in Kapitel 12 bis 14 das Seltsame, dass dieses Volk in seinem Land, in dem es wieder gesammelt ist, genau da noch einmal aufs Härteste angefochten wird. Diese Stelle ist mir eine Not, weil ich denke, haben die armen Menschen nicht endlich genug durchlitten. Und deshalb habe ich mich viel mit beschäftigt, aber die Überzeugung muss aus diesem Wort gewonnen werden, sie gehen noch einmal durch eine dreifache Not. A, sie werden bedrängt von den Völkern ringsumher. Sacharja 12, 2 und 6, 14, Vers 14, immer wieder dieses Völker ringsumher. B, sie werden bedrängt von einem Riesenvolk im Norden, es heißt einmal im hohen Norden, da steht Hesekiel 38, Vers 6, 8, 15 und 16, ein Volk, das viele andere Völker mit sich führt, und das wie eine Wolke das Land bedeckt. Und endlich C wird gesagt von der Bedrängnis, die Israel erfährt von allen Völkern auf Erden. Sacharja 12, Vers 3, 14, Vers 2. Das gehört mit zu dem dunklen Vorletzten in der Schrift. Es gehört mit zu diesem dunklen Vorletzten, das dem großen, hellen Tag Jesu Christi, dem Ziel vorausgehen muss, nach der Anordnung Gottes. Unwillkürlich, ja, ich möchte keine Geschichtsdeutung vornehmen, ich möchte nicht Spekulationen Raum geben, aber nur einige Fragen stellen zum eigenen Weiterdenken. Könnte uns nicht dieses bedrängt werden von den Völkern ringsumher erinnern an die Bedrängnis, die Israel erfährt durch die umgebenden islamisch-arabischen Völker? Ismael gegen Isaak. Könnte dieses Volk aus dem hohen Norden, das viele Völker mit sich führt, nicht uns erinnern an die Rolle der Sowjetunion seit Jahren, dass diese Völker unterstützt mit militärischen Beratern, mit Waffen und vor allem unterstützt auch durch politische Parteinahme? Und könnte ein Zusammenwirken der Völker unter Umständen nicht gedacht werden, einfach auch unter dem Druck der Angewiesenheit auf das Öl jener Region und, wenn es nur ein entsprechender UN-Beschluss wäre, wie er bereits ja in einem gewissen Maß erfolgt ist, wo Israel des Rassismus bezichtigt wurde. Das nur eben einige Fragen. In diesem Zusammenhang eine fünfte Frage. Was ist, was heute den großen Einschließungsring, den Würgegriff gegen Israel beschleunigt, hervorbringt? Und andererseits, was diese Entwicklung bremst? Was diese Entwicklung beschleunigt? Ich meine eben die Gefährlichkeit, die Macht, die dem allem gegeben ist, bis hin zur Wirtschaftsmacht, eben durch diese Seltsamkeit, dass diesen islamisch-arabischen Völkern ein so unermesslicher Reichtum, ohne dass sie sich Mühe geben müssten, mit einem so hohen Anteil an dem Gesamtölvorkommen der Welt in die Hand gegeben ist. Es wirkt auch beschleunigend die Rivalität der Großmächte, in deren Schatten die islamisch-arabischen Völker nun eben an diesem Ziel arbeiten, und eine Rivalität, die sie gut zu nützen wissen. Es wäre manches so nicht nötig, möglich, wenn die nicht so nah an einer Frontstelle dieser Auseinandersetzung wären. Ich meine, es habe beschleunigend auch gewirkt die iranische Revolution, ja bis hin auch zu der Besetzung der amerikanischen Botschaft, was eine Demütigung für die Schutzmacht Israels, USA, des Staates Israel, USA, bedeutet und die USA in den Augen nun der Muslim als mehr oder weniger ohnmächtig erscheinen ließ. Bremsen dagegen wirkt etwa der Vertrag mit Sadat, das bedeutet eine Lücke, wir wissen nicht wie lange. Oder ich meine auch die Besetzung nun Afghanistans mit der damit verbundenen schweren Krise im Zusammenwirken von Moskau und dem Islam. Gerade auch was da bremsend wirkt, kann damit zusammenhängen, dass die Vollzahl noch nicht eingebracht ist, dass das Haus noch nicht voll ist, im Gleichnis Lukas 14 gesprochen. Die Vollzahl aus den Völkern, dass Gott, ja, die Geduld Gottes achtet für eure Seligkeit. Sechste Frage, was geschieht in Israel, wenn der Einschließungsring zum schrecklichen Würgegriff geworden ist. In dieser letzten Bedrängnis schreit Israel zu Gott. Zacharia 13, Vers 9. Und wir, der jüngere Bruder Israels, wollen mit ihm schreien. Ja, jetzt schon hört dieses Israel schreien, solange sie es in ihrer großen Mehrzahl so noch nicht tun. Hat mich außerordentlich gefreut, was einer im Rahmen der Aussprache sagte: Unser Beitrag für Israel ist, dass wir in unserer Ehe täglich für Israel beten. Ich darf sagen, ich gehöre auch zum Kreis dieser Leute und ich habe mich im Besonderen während des Oktoberkrieges einfach viele Stunden eingeschlossen, um ganz gesammelt zu sein auf die Fürbitte für Israel. Und wie wird dieses Schreien beantwortet werden? Dann, wenn Israel offenkundig die Hilfe da anzunehmen bereit ist, so anzunehmen bereit ist, wie Gott sie gibt, dann wird kommen der Herr und seine Heiligen mit ihm. Zacharia 14, Vers 5. Dann in diesem Augenblick der größten Bedrängnis wird kommen der Herr. Das ist die Wiederkunft Jesu im Blickwinkel Israels. Die Wiederkunft Jesu im Blickwinkel der Gemeinde Jesu wird etwa 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17 dargestellt, Offenbarung 19, Vers 1, 11 und folgende, wo gezeigt wird, dass der draußen vor der geistlichen Hauptstadt der Welt hinausgegangen aus dem Lager, hinausgeführt aus dem Lager, die große Entscheidungsschlacht gekämpft wurde gegen den Fürsten der Welt. Die Welt ist ja feindbesetztes Gebiet. Da ist er, wie Karl Heim gesagt hat, entrechtet worden. Noch ist die Geschichte sozusagen unterbrochen, weil der das sagen konnte, es ist vollbracht, der große Sieger, noch an sich hält und anders kommt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an und uns Menschen auf seine Seite holen will, unscheinbar in seinen Worten und sichtbar in seinem Wort und Geist. Aber dann wird er nach dieser Entscheidung schlagen, den Sieg vollziehen, den Feind auch entmächtigen, einziehen, als der große Triumphator, als der Reiter auf dem weißen Pferd in diese Welt, Offenbarung 19, Vers 11 und folgende. Dass dieselbe, die eine Wiederkunft im Blick auf Israel, vom Blickwinkel Israels her gesehen und vom Blickwinkel eben der Gemeinde Jesu, der weltweiten her gesehen, der Kirche Jesu Christi. Das siebte, was wird dann mit Israel geschehen? Dann wird das ganze Israel gerettet werden. Jetzt werden Menschen aus Israel gerettet. Es ist nicht wahr, dass das ganze Israel verstockt wäre, das ganze Israel jene Binde vor den Augen hätte, wie wir es im 1. Korintherbrief lesen. Paulus sagt, Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren. Er war wandelndes Beispiel dafür, dass nicht alle geblendet sind und die Brüder in unserer Mitte, die beiden, die aus Israel kommen, sind auch ein wandelndes Beispiel dafür, nicht alle. Sie sind zum Glauben gekommen durch das, was sie hören, gehört haben. Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren, sagt unser Herr in Lukas 4 in Nazareth. Dann, wenn er in Herrlichkeit erscheint, wird das ganze Israel nach Zacharia 12, Vers 10 zum Glauben kommen durch das, was sie sehen. sie werden sehen, welchen sie zerstochen haben. Nämlich, dass der Kommende, der bereits Gekommene ist. Auch dann geht's nicht ohne Buße ab. Das ist die große Botschaft von Sacharja 12, Vers 10 bis 13, dass sie klagen werden. Nicht mehr, wozu sie auch Anlass hatten, klagen werden über das, was man ihnen angetan hat, wie man es ihnen gemacht hat, sondern sie werden dann klagen über das, was sie getan haben. Sie werden sehen, welchen sie zerstochen haben und werden klagen, wie einer klagt über den Einzigen, über das einzige Kind. Noch einmal, es geht durch Buße und dann wird der Geist Gottes gegeben. Ohne den Geist Gottes gibt es keinen Glauben und Gott wird ausgießen den Geist des Gebets, des Glaubens und des Gebets über die Männer von Juda und über die Bürger von Jerusalem. In diesem Zusammenhang noch einmal etwas, das ist das Achte über die Judenmission. Ist sie neben denen aus Israel, die an Jesus glauben, sie sind die Ersten, sie sind die Erstlegitimierten. Ist sie, diese Judenmission, dieses Zeugnis für Israel auch aufgetragen, uns aus den Völkern, auch aus dem deutschen Volk? Noch einmal, das nun eben im Zuge meines Gedankenganges hier noch einmal. Wenn gesagt wird, Israel ist doch schon im Heil, 2. Mose 19, Bundesschluss, dann muss eben betont werden, dass eben Israel gegenüber der Apostel Petrus gesagt hat, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen gerettet werden als allein der Name Jesus, Apostelgeschichte 4, Vers 12. So und nur so. Es wird weiter uns ja immer wieder gesagt, aber ihr Deutschen doch nicht. Euch muss das, was ihr getan habt, Israel gegenüber, den Mund verschließen. Das müsst ihr jetzt aus Rücksicht und Liebe tun. Nein, liebe Freunde, es wäre keine Liebe zu schweigen, ihnen das vorzuenthalten, was die eine große gute Botschaft ist, und sozusagen immer wieder, so wie mit dem Magneten über allerlei Eisen und andere Metallfeilspäne hinzugehen, ob da, so wie bei dem Magneten nun auf einmal die Eisenfeilspäne hängen bleiben, die anderen sind weg, so wird's auch bei Israel sein, dass da und ob einem Gott das Herz aufschließt, dass er berufen ist, mit den Erstlingen dabei zu sein und so immer wieder ihnen das Evangelium nachzubringen. Auch ist es wichtig, dass wenn der Herr kommt, dass sie den Kommenden als den bereits Gekommenen erkennen, dass sie bereits informiert sind über ihn, auch um dessen Willen ist das wichtig. Aber nun noch einmal, wie wir diesen Dienst ausrichten. Und jetzt komme ich auf das, was ich gestern in der Arbeitsgruppe nur andeuten konnte. Ich meine, es sei sehr wichtig, diesen Dienst zu tun, sozusagen von unten her. Aus der Demut und aus der Beugung. Ich weiß nicht, ob ich akustisch alles verstanden habe. Ich möchte auch ganz gewiss niemand angreifen. Es geht ja darum, dass wir miteinander die richtige Erkenntnis und die richtige Haltung gewinnen. Aber ich bin etwas erschrocken über einige Boten, die nach meinem Empfinden, vielleicht habe ich mich getäuscht, so waren, als ob wir, nachdem eine Stuttgarter Schulderklärung abgegeben wurde und nachdem junge Leute in Israel gearbeitet haben und nachdem wir etliche Milliarden dorthin gegeben haben zum Aufbau, übrigens haben israelische Politiker das immer wieder auch gedankt, als ob wir daraufhin nun einen Anspruch hätten, dass Israel uns voll und ganz vergebe und alles vergesse. Es geht hier nicht um das Vergeben Gottes, sondern es geht um das Vergeben von Menschen. Ja, liebe Freunde, wenn einer im Ehebruch gelebt hat und eine ganze Zeit und seine Frau ist dann draufgestoßen und ist erschüttert und er sagt dann, entschuldige bitte, und bringt mir nachher einen überdimensionalen Strauß roter Rosen, die er überreicht. Dann kann der doch nicht, wenn die Frau einfach nicht so schnell drüber wegkommt, sagen, ja, ich habe doch um Entschuldigung gebeten, damit ist doch die Sache erledigt und die Rosen wurden auch überreicht. Freunde, so geht es nicht. Wir müssen mindestens mit der Generation, die dessen Zeuge geworden ist, in dieser Beugung bleiben, nicht verzweifelt. Des Vergebens Gottes dürfen wir, je Einzelne, die wir um Vergebung gebeten haben, im Vertrauen auf das Blut Jesu Christi, wissen. Deshalb ist kein verzweifeltes und krampfhaftes. Es ist auch nicht eine summarische Schuld des Volkes, von dem rede ich gar nicht, sondern je unsere Schuld als Christen. Und da ist es wichtig, ja, die Frage ist überhaupt, ob wir auch es recht schon vor Gott gebracht haben und uns vor ihm gedemütigt. Haben wir nicht, wir Älteren, viele von uns, ich auch, war 20 Jahre alt, ein Kreuzchen gemacht bei jener Partei, noch nicht sehr lange vor Kriegsbeginn, als man schon etwas deutlicher sah. Streichers Blatt, Sie wissen, der Stürmer, man hätte es wissen müssen, zwar haben wir gedacht, Hunde, die viel bellen, beißen nicht, aber dennoch. Und haben wir nicht, das hat mich getroffen, als ich nach dem Krieg mich genauer mit der Offenbarung beschäftigte, Kapitel 13, von dem Zeichen an der Stirn und an der Hand, am Arm. Ja, haben wir nicht das Zeichen angenommen. Und wenn es bloß an der Feldmütze war und auf der Brust am Soldatenrock, eines, der nicht der letzte universale Antichrist ist, aber der ein gewisses Modell war, ein regionaler. Und haben wir gewaltig uns bemüht, ich selber auch, ich war 5-mal bei der geheimen Staatspolizei in Berlin wegen eines Häftlings, auch einmal im KZ in Buchenwald, wo einer von uns inhaftiert wurde, einer von der bekannten Kirche damals, Alfred Leikam, manche kennen den Namen noch aus den Fürbittelisten, da wurden die Fürbittelisten umgereicht. Aber wer hat sich so engagiert im Blick auf unseren älteren Bruder Israel, insbesondere sofern sie nicht Christen waren? Schaut, Brüder, das meine ich. Wenn wir uns nicht darunter beugen vor Gott, sind wir, der alte Pastor Brandenburg, ein sehr erfahrener Mann, Lizenziat Brandenburg, Inspektor der Mission Licht im Osten und Evangelist in Deutschland und im Ausland. Der hat mir einmal gesagt, aus großem selbstsorgerlicher Not heraus, weißt du, ich habe den Eindruck, unsere Generation der Christen ist das Wüstengeschlecht. So wie mit einer bestimmten Generation Gott nicht weitergemacht hat, in Israel und sie ins Land geführt. Vielleicht tut er mit der Nachwachsenden dann wieder etwas Großes. Nun, wenn wir uns persönlich beugen, ist das so nicht. Aber auch wenn wir das Vergeben Gottes haben, können wir nur aus dieser Beugung heraus, so meine ich, mit Israel recht reden. Aber noch einmal reden. Wir können auf das Zeugnis nicht verzichten. Mir ist auch das eine große Not, dass so weite Kreise der Christenheit in unserem Volk und weltweit jede Gelegenheit wahrnehmen, die Front der Mission zurückzunehmen oder überhaupt auf sie zu verzichten oder sie umzudeuten. Angeblich, weil es jetzt um die großen Nöte der Welt geht. Natürlich geht es um sie, aber das erstrangige grünes Licht muss doch die Mission haben im Sinne der Einladung zu Jesu, oder weil Welteinheit gestört werde, oder weil den Menschen ihre Kultur genommen werde und jetzt bei Israel auch. Ich habe die Frage, was ist das für ein Geist, für eine Strategie? Zum Teil sind es ja dieselben Leute. Ich meine, da haben wir nicht nur mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Und die Leute werden sich das oft selber nicht bewusst sein. Ist da nicht der Feind, der weiß, er hat nur noch eine kleine Zeit. Das Haus ist bald voll mit Leuten aus den Völkern und aus Israel. Und jetzt versucht er mit allen Mitteln, mit Großmacht und vieles, das zu hindern, dass die Missionsarbeit weitergeführt wird. Das, liebe Freunde, ist eben hier meine Frage. Und umso mehr müssen wir uns einsetzen dafür, dass Mission im biblischen Sinn getrieben wird, und zwar im Bereich aller Völker, auch Israels, voran Israel. Vielleicht lernen wir gerade an der Mission unter Israel überhaupt Mission eher, dass wir auch bei den anderen nicht von oben her im Besitzerstolz, sondern von unten her Mission treiben können. Gott selber hat die Mission unten angefangen, mit dem Kind in der Krippe, mit dem armen Mann, dem Ohnmächtigen, dem scheinbar Ohnmächtigen von Nazareth, von unten her. So haben wir Vollmacht. Neuntens, was geschieht mit den Israel, das Volk, den Staat Israel so bedrängenden, das Land Israel so bedrängenden Völkern? Zacharia 2, Vers 12, schon wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben etwas gemerkt, als die Synagogen brannten. Da haben wir die Hand an der Starkstromleitung gehabt. Und nachher haben sehr, sehr, sehr viele andere Häuser gebrannt. Alle, die diesen Lastteil, das waren Spottgeräte in alter Zeit, wegheben wollen, Zacharia 12, Vers 3, die werden sich dran zerreißen, schwäbisch gesagt, die werden sich dran verlupfen. Auch die, die bei uns mit irgendeiner Endlösung ausgesprochen so geplant oder effektiv, das sei dahingestellt, sie haben sich auch dran verhoben an diesem Laststein. Und dann am Schluss, Zacharia 12, 9, 14, Vers 3 und 13 und folgende, der Herr zieht aus, um gegen die Völker zu kämpfen, die sich gegen Israel versammelt haben. Wir Deutschen sollten nicht dazu gehören. Wir sollten als Christen unseren Einfluss darauf verwenden und uns dafür einsetzen, dass unser Volk die mit Mühen neu gewonnene Freundschaft mit Israel nicht den Ölinteressen opfert. Wir sind nicht irgendein EG-Land. Wir haben schwere Schuld auf uns geladen. Unser Volk hat nicht als ganzes Buße tun. Die Welt tut nicht Buße. Das Maß ist voll. Sehr schnell wären wir gerichtsreich. Auch sind viele aus diesem Land nach Israel gegangen, eben weil sie von Deutschen oder im Namen des deutschen Volkes bedrängt wurden. Irgendwo unter Gottes Sonne werden wir doch einen Platz haben, wo wir zur Ruhe kommen können. In diesem Sinn haben wir von der Ludwig-Hofacker-Vereinigung einen Brief geschrieben an den Bundeskanzler und an den Bundesaußenminister und haben vom Nahostreferenten dann die Auskunft bekommen. Nein, so ist es nicht. Wir wollen die Freundschaft mit Israel nicht den Ölinteressen opfern. Wir haben im Besonderen die PLO nicht offiziell, es ist ja damit etwas eingeschränkt, anerkannt und mit ihren Verbindungen, nicht offiziell sind wir mit ihren Verbindungen getreten, solange sie nicht voll das Lebensrecht Israels anerkennen. Ich meine nur, wir müssten hier wachsam sein, um mit als Christen auf das aufmerksam zu machen, was auf dem Spiel steht. Ich wollte gerne in einem zehnten Punkt. Da möchte ich aber rückfragen, ob ich das darf, bevor ich sehr skizzenhaft nur eine Drittelseite davon spreche, was angesichts der Situation heute zu tun ist. Etwas sagen über eine Frage, die heute unsere Gemeinden und manche Kreise sehr beschäftigt, ob der Antichrist aus dem Islam komme. Es ist eine Frage, da gehen Bücher um in ziemlicher Zahl, die Druckereien, die Druckmaschinen laufen warm und sie können es gar nicht anliefern, weil das so in einigen behauptet wird. Darf ich versuchen in 5 Minuten? Oder soll ich lieber lassen? Angesichts der Situation heute tun. Wir sind gerade eben schon gewiss mittendrin gewesen. Beten für Israel. Ich meine für dieses Land, für das darin gesammelte Volk. Beten insbesondere, und an die denken wir zu wenig, die in diesem Land unter Anfechtung und auch unter Verdächtigung. Christen sind als Leute aus diesem Volk. Für sie wollen wir im Besonderen beten. Wir sind gestern in unserer Arbeitsgruppe 2 sehr dieser Frage begegnet. Wir wollen auch beten für das noch unter die Völker zerstreute Israel und für die Arbeit unter ihnen, etwa in den USA, wo es ja zum Teil gut vorangeht. Wir wollen auch beten für die islamischen Völker, die wie berauscht sind, eben durch das Vorhandensein dieses Staates Israel. Das macht sie, das fanatisiert sie. Wir sind erinnert an das Wort aus Sacharja 12, ich will Jerusalem zum Taumelkelch machen für diese Völker. Sie sind wie berauscht in ihrem Fanatismus, das muss weg. Bis hin auch zu den nicht-arabischen Moslem etwa im Iran, die gleich aufbrechen wollten, um mitzukämpfen gegen Israel. Lasst uns auch bitten für die aufs Äußerste gefährdeten Christen dort in diesen Ländern, den schon von früher her vorhandenen, die ein gewisses Recht haben, und insbesondere für die, die neu Christen geworden sind, etwa auch unter dem Dienst des Evangeliumsrundfunkes, was manche sind, die aber wirklich in ihrem Leben hart bedroht sind. Lasst uns beten, auch für die politisch Verantwortlichen. Es ist ein rotes Telefon gelegt zwischen dem Kreml und dem Weißen Haus. Das funktioniert nicht immer. Wir haben ein ganz anderes rotes Telefon. Ja, das ist gar nicht ein Ferngespräch, das wir da führen. Zu dem König aller Könige, der Herr ist ja nahe allen denen, die ihn anrufen. Es soll nicht still liegen, gerade in dieser Zeit, auch für die politisch Verantwortlichen. Noch einmal, wir wollen eintreten für Israel, aber auch unter Israel für die Christen dort. Dass wenn wir Israel etwas zur Stärkung sagen, wir haben das Wort auch an die israelische Botschaft geschickt, dass wir auch dazu sagen, aber wir bitten Sie herzlich, gewähren Sie denen, die unter Ihnen Jesus bereits als Ihre Messias erkannt haben, Freiraum, so wie es Ihre Verfassung ja vorsieht und recht. Dann lasst uns das Evangelium bezeugen, als den Sohn Gottes, als den Messias unter Israel und hinter denen stehen und die unterstützen und mittragen, die aus Israel diese Arbeit tun oder die stellvertretend auch von uns das tun. Und die bezeugen vor den Völkern, im Besonderen auch den Völkern des Islam. Endlich lasst uns bitten, dass unser Herr kommt und die Generalhilfe bringt. Israel, der Gemeinde Jesu, auch der seufzenden Kreatur. Und den Feind wegtut, dass er nicht mehr verführen kann, die Völker. Und seine Ehre groß wird. Albert Knapp hat gedichtet, es kann nicht Friede werden, bis deine Liebe sieht und bis der Kreis der Erden zu deinen Füßen liegt. Das ist die Bitte um die Totalhilfe. beten, eintreten für Israel, Zeugnis geben. Und letztlich die Bitte, Amen, ja komm, Herr Jesus.